Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Guten Morgen, schön, dass ihr da seid, schön, dass wir Gottesdienst feiern dürfen. Ich bin mega gespannt auf diesen Gottesdienst, auf diese Predigt und ich freue mich riesig, dass ich diese Ehre bekomme, predigen zu dürfen. Und ich freue mich auch riesig, dass meine Frau sich entschieden hat, diese Moderation zu machen und auch einen Schritt weiterzugehen. Und mir gefällt es zu sehen, wenn Menschen im Glauben wachsen. Wenn Menschen im Glauben Schritte tun, besonders wenn es meine Frau tut, ist es noch umso schöner. Ich genieße das, genau, es ist sehr schön, mit ihr zusammen Gemeinde auch zu bauen und gemeinsam Gemeinde zu bauen. Wir beide sind gerade in einer sehr spannenden Zeit. Manche kriegen das so ein bisschen mit, was alles so in der letzten Zeit bei uns abgeht. Und viele sagen mir, oh Philipp, boah, ich verändert sich ja alles. Ja? Und das gefühlt ist es auch so. Für uns ist es wie ein Abenteuer. Alles verändert sich von heute auf morgen. Und ich bin immer wieder voller Vorfreude auf das, was kommt und freue mich riesig alleine schon auf unseren Sohn, wenn er endlich da ist. Aber auf der anderen Seite bin ich auch immer wieder voller Sorge und denke mir, oh je, Gott, wie wird das Ganze? Wir haben erst Ende letzten Jahres geheiratet, dann ist Miri hierher gezogen aus dem tiefsten Bayern, hier nach Pforzheim. Dann hat sie einen Job gefunden, sie ist schwanger geworden, wir sind umgezogen. Und jetzt vor ein paar Tagen diese Woche habe ich jetzt auch noch meinen Job gewechselt und es ist für mich auch nochmal eine ganz neue Situation und erst in ein paar Wochen wird unser Sohn zur Welt kommen und auch das wird nochmal unglaublich neu für uns. Also es ist wirklich drunter und drüber, echt. Ich bin so gespannt auf all das, was gerade passiert und was noch kommen wird und wie Gott uns verändert in dieser Zeit. Und genau, es wird richtig schön. Und für mich war Schwangerschaft immer so ein Thema. Ich habe mir gedacht, gut, der Bauch, der wächst halt und wächst und irgendwann macht es blub und dann ist der Junge da, aber irgendwie ist es nicht so. Ja? Also auch Schwangerschaft hat irgendwie so seine Phasen. Ja, ich weiß noch ganz am Anfang, es war sehr witzig, da ist so diese Phase mit den Hormonen. Ja, man merkt so, es ist eine spannende Zeit. Ne? Erst weint sie, dann freut sie sich wieder und dann weint sie, weil sie sich freut, weil die Gurke so saftig war und so vollmundig. Das ist schön, da kann man sich vor Freude. Also es war eine hormonelle spannende Zeit und auch mit Übelkeit und so weiter. Auch das erleben wir heute noch, ja. Also Übelkeit ist immer wieder so ein Thema und Schwachheit, ja, man merkt, da ist ein Gewicht da, da ist jemand, der Energie zieht und man kann nicht mehr so viel bergsteigen, sondern nach jedem Schritt so, ja, man merkt, es ist nicht mehr so viel Kraft da und jetzt sind wir so langsam im dritten Schwangerschaftsdrittel, also so ziemlich gegen Ende geht es langsam zu und am Anfang war es noch anscheinend gefühlt wie ein Schmetterling oder irgendwie wie ein Fisch. Mittlerweile hat sie da so einen kleinen Kickboxer in ihrem Bauch und der kann ganz schön treten. Also man sieht sogar von außen und sie von innen, wenn der da manchmal irgendwo reintritt in irgendwelche Innereien. Das ist nicht schön. Also wenn ihr meine Frau hört, dass sie auf einmal aufschreit, dann wisst ihr Bescheid. Der Kleine hat mal wieder seine Kung-Fu-Tricks ausgepackt und ein paar Sachen ausprobiert. Also wirklich sehr spannend, dass ein Leben heranwächst. Und das ist unglaublich prägend für uns und auch für mich. Es ist so schön, das zu erleben, was für ein Wunder Gott tut durch die Menschen. Ich sehe auch einen kleinen Jungen da hinten. Das ist so schön zu sehen, wie neues Leben wächst. Und schön, dass ihr auch da seid. Genau, wir freuen uns auch riesig. Und wir sind sehr beschäftigt in letzter Zeit, einfach weil wir wirklich merken, Gott führt uns in neue Wege, in neue Aufgaben hinein, in ein neues Zeugnis hinein. Und das ist so schön zu sehen. Und Jonas hat mich spontan gefragt vor ein paar Tagen, Philipp, hast du nicht Lust, einfach mal zu predigen? Wir haben jetzt eine neue Predigtreihe. Lift the Mission und da werden ein paar Missionare kommen und die werden schon viel über Missionen sagen. Aber du hast komplett freie Hand, du kannst predigen, worüber du willst und such dir einfach was aus. Und ich dachte, oh je, gut, ich lasse mich herausfordern von Gott. Ich predige einfach mal über irgendetwas, aber ich wusste nicht, worüber ich predigen sollte. Und ich habe das getan, was ich immer mache, wenn ich nicht weiß, was ich machen soll. Ich habe meine Frau gefragt und wir waren spazieren. Und ich dachte, okay, komm, ich frage meine Frau, worüber soll ich am Sonntag predigen? Und ich habe in meinem Herzen entschieden, egal was sie jetzt sagt, ich werde es predigen. Und ich hatte auch so ein bisschen Angst dabei, weil ich dachte, jetzt kommt bestimmt sowas wie Babys. Ja? Wäre auch interessant gewesen, über Babys zu predigen. So, erster Punkt, mach nicht in die Windeln. Zweiter Punkt, der Mensch lebt nicht von Milch allein. Aber es ist schön, das Thema kam nicht. Sondern sie hat überlegt, hat länger überlegt und hat sie irgendwann diesen Satz gesagt, sei der Unterschied. Und das ist nämlich auch als Titel diese Predigt. Ihr könnt auch die PowerPoint ranwerfen, sodass wir so ein bisschen der Predigt hinterher folgen dürfen. Sei der Unterschied. Und sie hat noch ein paar Gedanken dazu gesagt, die ich auch in die Predigt mit hineinbringe. Ich habe auch ein paar Gedanken, die Gott mir aufs Herz gelegt hat und die ich uns weitergeben möchte. Aber das ist so das Thema, sei der Unterschied. Und mir geht es heute sehr stark um das Thema Schlafen, weil auch Schlafen ist so ein Punkt in der Schwangerschaft, wo man merkt, ja, da hat sich einiges verändert. Ja, man merkt, man ist müder, man macht mal Mittagsschläfchen. Und auch durch die Ehe, also Miri und ich, wir sind in die Ehe mit zwei komplett unterschiedlichen Schlafrhythmen gekommen. Ich war eher der Getaktete von 10 Uhr. Ich gehe Punkt 10 Uhr ins Bett und wache morgens um 7 Uhr auf. Meine Frau hatte da so ein bisschen einen anderen Rhythmus. Und ich bin dankbar, dass sie sich mich angepasst hat und wir jetzt beide einen getakteten Schlafrhythmus haben, von abends 10 Uhr ins Bett gehen bis morgens 7 Uhr ungefähr, mal auch 6 Uhr, ist je nachdem, wie es auch so im Alltag so ist. Und mir ist so dieser Punkt groß geworden mit dem Schlafen, weil ich dachte, auf der einen Seite hat doch Schlafen eine schöne Eigenschaft. Schlafen ist doch dazu da, dass wir uns erholen, dass es uns gut geht, dass wir wieder Kraft tanken, dass wir wieder neue Energie tanken, dass wir morgens aufstehen und sagen, ah, jetzt kann ich wieder einen Baum ausreißen. Aber auf der anderen Seite hat Schlafen auch manchmal so diesen Beigeschmack von Faulheit, oder? Man schläft so lange, manchmal bis 2 Uhr nachmittags und weiß nicht, man kann manchmal so viel verpennen, ja. Auch in der Bibel habe ich irgendwo was gelesen in den Sprüchen, dass das so ein Zeichen für Faulheit ist. Also es gibt auch die andere Seite von Schlafen, die so ein bisschen negativ ist, so ein bisschen, man verpasst etwas, man kriegt etwas nicht mit. Und das möchte ich so als ersten Punkt für diese Predigt so uns mitgeben. Schlaf nicht ein. Schlaf nicht ein. Ich habe einen Bibelvers rausgesucht aus Markus 14, Vers 32 bis 42. Und den wollen wir uns jetzt zusammen anschauen. Wir gehen nämlich jetzt in die Geschichte von Jesus, und zwar im Garten Gethsemane. Und das ist so ziemlich am Höhepunkt in der Geschichte von Jesus. Jesus hat ja ungefähr 33 Jahre gelebt und sein Wirkungskreis, also seine 3 Jahre waren die Zeit, wo Jesus am meisten gewirkt hat. Und dann gab es einen Tag, die Kreuzigung, was so sein absoluter Höhepunkt ist. Und wir befinden uns jetzt kurz vor der Kreuzigung. Jesus ist mit seinen Jüngern im Garten Gethsemane. Es war bestimmt ein richtig schöner Garten, entspannt, ruhig, friedlich. Ich stelle mir so saftiges Gras vor, schön entspannt und vielleicht sogar mit schöner Aussicht über Jerusalem, über die Stadt. Und Jesus sieht wahrscheinlich genau das, wo er später gekreuzigt wird, ich weiß es nicht. Aber genau in diese Situation kommen wir jetzt hinein, und ich lese es mal vor. Markus 14, Vers 32, da heißt es, Jesus und seine Jünger kamen an eine Stelle am Ölberg, die Gethsemane heißt. Dort sagte er zu ihnen, setzt euch hier und wartet, bis ich gebetet habe. Petrus, Jakobus und Johannes jedoch nahm er mit. Von Angst und Grauen gepackt, sagte er zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht. Und dann Vers 37, als er zu seinen Jüngern zurückkam, da schliefen sie. Stell dir vor, die Jünger, ne, so, oh, schlafen, schön. Da sagte er zu Petrus, Simon, du schläfst? Konntest du nicht einmal eine einzige Stunde wach bleiben? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Schwach, schwach, ja, schwach, Jesus, ja, schwach. Wach, 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 ja, ich bin wach. Jesus ging wieder weg und betete noch einmal dasselbe. Als er zurückkam, waren sie wieder eingeschlafen. Sie konnten die Augen vor Müdigkeit nicht offen halten und wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. So müde waren sie, wussten nicht mal, was sie sagen sollten. Als er das dritte Mal zurückkam, sagte er, wollt ihr noch länger schlafen und euch ausruhen? Ja, noch 5 Minuten, Jesus. Es ist soweit. Die Stunde ist gekommen. Jetzt wird der Menschensohn in die Hände der Sünder gegeben. Steht auf, lasst uns gehen. Der mich verrät, ist da. Was für eine Situation. Die Jünger schlafen 3-mal hintereinander, schlafen sie ein. Und wusstet ihr, manche Situationen im Leben gibt es nur einmal. Ich glaube, diese Situation im Leben von den Jüngern gab es nur einmal. Sie waren nur einmal im Garten Gethsemane, hatten diese Chance, mit Jesus zu beten, mit ihm zu wachen, aber sie schliefen. Und da fragt man sich doch, warum schliefen die Jünger eigentlich? Ich meine, Jesus, ihm ging es ja sichtlich sogar schlecht. Es heißt ja sogar, er hat sogar Blut geschwitzt. Und trotzdem sind sie eingeschlafen. Ich stelle mir das so vor im Alltag, dass, wenn ich zum Beispiel in einer Notsituation wäre, sei es zum Beispiel, dass das Haus brennt, ich würde doch nicht anfangen zu schlafen, ich wäre doch hellwach, oder? Ich würde sofort versuchen, die Familie zu retten und alles noch zu retten, was irgendwie geht. Oder wenn irgendwie ein Bombenangriff über Pforzheim laufen würde, dann würde ich doch nicht aus dem Haus laufen, mir es anschauen, so, oh ja, ich gehe mal wieder schlafen. Das wird keiner tun, wir wären alle hellwach, hellwach, wir wären sofort da. Oder wenn genauso wie Jesus, wenn ein Freund zu mir kommen würde, ich stelle mir vor, wenn, wenn Simon einmal die Tür anklopft und er wäre schweißgebadet und sagt, Philipp, bete mit mir, ich brauche dich jetzt unbedingt. Ach Simon, du, es ist schon spät, ich bin müde, ich gehe mal wieder schlafen. Nein, ich wär hellwach, oder? Wir wären doch alle sofort hellwach. Und die Jünger schlafen dreimal ein. Sie schlafen dreimal ein. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann merken wir doch, die Jünger sind keine schlechten Menschen. Die sind nicht faul. Sie haben einfach nur geschlafen. Und Jesus fragt ihn in diese Situation, Simon, du schläfst? Simon, du schläfst? Und das gilt jetzt nicht an Simon, sondern ich glaube, Jesus fragt jeden von uns und er fragt auch mich, Philipp, du schläfst? Gibt es Situationen in unserem Leben, wo wir schlafen? Und ich habe eine Frage rausgesucht und die möchte ich heute Morgen doppelt unterstreichen. Und wenn du mutig bist, dann darfst du dich diese Frage auch heute Morgen stellen und das unter der Woche mitnehmen. Und das so ein bisschen in einer stillen Zeit mit Gott an diese Frage herangehen. Weil ich habe gemerkt, mich hat diese Frage stark berührt in den letzten Tagen. Und ich habe mich gefragt, wo behandeln wir Gott schlechter als Menschen? Wo behandeln wir Gott schlechter als Menschen? Ich habe mir in der Zeit, sind mir viele Beispiele eingefallen. Und irgendwie so länger ich überlegt habe, und mehr Beispiele von mir sind mir eingefallen, wo ich gemerkt habe, oh je, wie kann das sein? Also um mal ein Beispiel von mir zu nennen, in meiner Lobpreiszeit war ich nicht immer voll da, war ich nicht immer so, wie ich jetzt bin. Und auch heute noch mache ich manchmal, verhalte ich mich komisch in meiner Lobpreiszeit. Früher als Teenie, man stellt sich vielleicht vor, Philipp, der versucht cool zu sein, er sitzt in der letzten Reihe und schauen wir mal, was die Lobpreisband da vorne spielt. Die sollen mal erstmal aktuelle Lieder spielen. Die alten Schinken, da wird bestimmt nichts passieren. Ne? Vorher stehe ich nicht auf. Ja? Und dann war erstmal so ein bisschen abseits von dem Ganzen. Und irgendwann habe ich gemerkt, nein, Gott ruft mich heraus, aufzustehen, dabei zu sein, vom ganzen Herzen auch das zu präsentieren, was ich in mir halte, nach außen zu präsentieren. Wisst ihr, manchmal den Gott, den wir nicht sehen, den behandeln wir so anders, wie als Menschen, die wir sehen. Mir ist so eine Geschichte aus der Arbeit eingefallen. Ich hatte vor 2 Jahren ungefähr einen Termin beim Vorstand von meiner Firma und das war für mich ein absolutes Highlight. Ich hätte nie erwartet, aber es ist so schlecht gelaufen, dass wir zum Vorstand laufen mussten. Also bin ich mit meinem Chef, mit dem Chef von meinem Chef und dem Chef des Chefs von meinem Chef zum Vorstand gelaufen. Also ihr merkt, die ganze Hierarchie über mir ist mit mir dahin gelaufen. Und es war so eine interessante Situation. So ein Büro habe ich noch nie im Leben gesehen, mit so schicken, riesigen Glastisch und Ledersessel, Sitze, die ich auch im Leben noch nie gesehen habe. So weich, so viele Funktionen. Wahrscheinlich gab es auch einen Knopf für die automatische Massagefunktion. Also es war wirklich, und Persönlichkeiten, ja, wo man richtig gemerkt hat, da ist was dahinter. Und mit mir haben meine Knie gezittert, wie verrückt. Ich sag's euch, ich war im Leben, glaube ich, noch nie so aufgeregt, in diesem Raum mit dieser Person zu sein, mit allen Vorgesetzten von mir. Und ich sage, ich habe nie nicht ein Wort aus dem Mund bekommen. Ich war so aufgeregt. Ich war so, oh je, was wird das? Und auch mein Chef hat nichts gesagt und auch der Chef des Chefs, nur der Höchste, der Vorstand mit dem anderen aus meinem Bereich, haben sehr viel diskutiert und sehr hart diskutiert. Und ich war nur so auf meinem Platz. Also ich saß auf diesem Sessel nicht so, oh ja, mal schauen, was jetzt kommt, sondern ich saß so gerade wie möglich. Ich war bereit. Ich war wirklich bereit, egal was dieser Mann da vorne sagt. Ich werde sagen, jawohl, das mache ich und ich renne zurück und ich gebe Vollgas. Ja, ich war so vom Herzen dabei. Ich wollte alles tun, egal was da herauskommt. Und das habe ich dann irgendwie verglichen mit meiner Lobpreiszeit. Wisst ihr, vom Menschen haben wir manchmal so einen Respekt. So ein Respekt, Mensch, das ist nur ein Mensch. Das ist nur jemand, der, bei dem kommt auf der Toilette nichts Gleiches raus, nichts anderes raus als bei mir, ja. Und vor dem habe ich so einen Respekt. Und vor Gott sitze ich manchmal im Gottesdienst und lass mich hängen. Lass mich so richtig hängen. Und da habe ich richtig gemerkt, ja Gott, manchmal behandle ich dich da echt schlechter als Menschen. Im Fußball, wenn ich im Fußball on fire bin, ja, da kann ich die Arme heben. Aber im Lobpreis, da mache ich es manchmal nicht. Und ich habe gemerkt, hey, ja, ich behandle da Gott manchmal wirklich falsch und habe mir ein Herz genommen. Und seitdem ich wirklich vom Herzen dabei bin und mit dem Herzen Lobpreis mache und auch die Hände und die Arme ihm entgegenstrecke, merke ich, dass ich ein ganz neues Level im Lobpreis habe. Eine ganz andere Beziehung zu Gott. Und das möchte ich euch mitgeben. Nutzt es. Wisst ihr, ich mache auch heute immer noch Fehler. Ich habe erst vor ein paar Wochen, da war ich mit meiner Frau im Lobpreis Und ich war so abgelenkt von irgendwelchen Alltagsgeschichten und die Maske hat mich gestört und ich stand da so. So stand ich da mit verschränkten Armen, aber ich habe mir nichts dabei gedacht, ich war einfach nur abwesend und da ist auch schön, dass ich meine Frau neben mir habe, die einen Ellbogen hat und dann zack. Schatz, hat das einen Grund, warum du so die Arme verschränkst? Und dann habe ich gemerkt, oh je, stimmt, ich bin im Lobpreis, ich stehe vor Gott und habe direkt meine Position verändert, weil ich gemerkt habe, nein, das ist nicht richtig. Gott gebührt meine Ehre in der Gemeinde. Und genauso habe ich gemerkt, dass ich zum Beispiel in der Vergangenheit, ich habe mit einer alten Gemeinde schlechte Erfahrungen gemacht, wo viele Verletzungen erlebt wurden und wo ich auch viele Verletzungen erlebt habe. Wisst ihr, und ich konnte richtig gut lästern. Ich konnte richtig gut lästern. Nicht in der Öffentlichkeit, nicht in der Gemeinde, nein, aber mit Freunden. Mit vielleicht, wenn ich mich mit einem Freund aus der Gemeinde getroffen habe, da konnte ich richtig ablästern, konnte ich sagen, das gefällt mir nicht und das passt nicht. Und genau deswegen geht es uns auch so schlecht. Und irgendwann habe ich gemerkt, hey, Jesus schreibt in seinem Wort, die Gemeinde ist meine Braut. Sie gehört zu mir. Und dann habe ich gemerkt, ich kritisiere nicht die Gemeinde, ich kritisiere Jesu Braut. Und wenn du meine Braut kritisierst, dann hast du ein Problem mit mir. Oder? Also dann hast du ein Problem mit mir. Und deswegen habe ich gemerkt, es ist nicht richtig, wenn ich so über Gottes, über Jesu Braut rede. Und genauso möchte ich dich ermutigen. Fang an mal zu hinterfragen, in welchem Bereich du vielleicht Gott schlechter behandelst als Menschen. Ich glaube, da können uns, wenn wir wirklich bewusst darüber nachdenken, können uns so viele Punkte einfallen, in denen wir noch Ausbaubedarf haben. Ja? Also mir sind auch viele Punkte eingefallen. Ich möchte nicht zu lange darauf eingehen, aber ich will euch darauf ermutigen, auch euch diese Frage zu stellen und mit euch mitzunehmen. Römer 12, Vers 2 sagt, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Der Bibelvers sagt ganz klar, nur weil du dich für Jesus entschieden hast, kommt nicht automatisch in deinem Leben an, was Gottes Wille ist, was gut ist, was vollkommen ist. Nein, er sagt, das ist ein Prozess, den du mit Gott ausmachen darfst. Und ja, du kannst in diesem Punkt schlafen, du kannst es komplett verpassen, was Gottes Wille ist. Aber das ist nicht Gottes Ziel. Er möchte, dass wir uns verändern lassen von ihm und dass wir verstehen und beurteilen können, was gut ist, was Gottes Wille ist und was vollkommen ist. Lass uns nicht schlafen. In Apostelgeschichte 20, Vers 9, da heißt es, ein junger Mann, er hieß Eutychus, saß im offenen Fenster. Als sich die Rede von Paulus immer mehr in die Länge zog, wurde er von Müdigkeit übermannt und sank in tiefen Schlaf. Er verlor das Gleichgewicht und fiel aus dem Fenster. Manchmal frage ich mich, warum sowas in der Bibel steht, aber sowas steht auch in der Bibel. Also das war nicht irgendein Prediger, nein, es war Paulus. Stell dir vor, du predigst und Leute schlafen ein, ja, sie plumpsen aus dem Fenster sogar, weil es so langweilig ist oder weiß nicht, aber er ist wirklich aus dem Fenster geplumpst. Ich bin auch schon mal im Gottesdienst eingeschlafen, ich war noch ein Kind, 5 Jahre alt, meine Mama hat es mir erzählt, ich saß in der ersten Reihe und bin richtig eingeschlafen mit dem Kopf auf ihrem Schoß und der Prediger predigt vorne. In der ersten Reihe sitzt ein Junge, der so schläft. Also das war echt, also im Nachhinein ist mir das so peinlich, wenn ich mir vorstelle, ich predige und jemand sitzt in der ersten Reihe. Ja, aber wir sehen in dieser Geschichte, Schlafen kann tödlich sein. Der Mann, er verlor das Gleichgewicht, weil er eingeschlafen ist in der Predigt und er ist tief gefallen, nicht so wie hier aus dem Fenster, sondern es war schon viel höher. Und es hieß weiter, er ist erst gestorben und dann ist Paulus zu ihm hin und hat gesagt, nee, er ist nicht tot und dann ist er wieder aufgestanden. Und dann geht es einfach weiter. Es war nur so ein kurzer Einschnitt. Aber ich dachte, ja, Schlafen kann tödlich sein, wenn wir manchmal einschlafen können. Und deswegen kam ich so zum zweiten Punkt und der heißt, wenn du eingeschlafen bist, dann wach auf. Wenn du eingeschlafen bist, dann wach auf. Beim Schlafen gibt es unterschiedliche Schlafphasen, die wir durchmachen. Es beginnt meistens mit der Einschlafphase. Das ist die Phase, wo der Körper sich beruhigt. Wir werden ruhiger, der Puls wird langsamer, der Körper fährt herunter. Es fühlt sich an wie Fallen manchmal, als ob man irgendwie auf Federn fällt. Manche fangen an zu zucken. Das ist auch immer interessant, so, wenn man irgendwie anfängt zu zucken. Danach kommt die Leichtschlafphase. Und die macht ungefähr die Hälfte des Schlafs aus. Die Hirnaktivität ist sehr niedrig und das Bewusstsein ist abgeschaltet. Und danach folgt die Tiefschlafphase, die sagt man ja, die ist besonders gut zur Erholung, Dann haben Leute sogar Apps und Smartwatches, wo sie genau schauen, wie lang war die Tiefschlafphase, um das zu tracken und anzuschauen. Und die ist besonders gut zur Erholung, aber man ist da komplett weg. Man ist richtig schwer zu wecken. Das Bewusstsein ist abgeschaltet. Man ist komplett im Schlaf. Da gibt es diese lustigen Videos, wo dann Leute angemalt werden im Schlaf und solche Geschichten. Also da gibt es ja wirklich verrückte Sachen. Und darauf folgt dann die REM-Phase. Die ist danach benannt auf Englisch, was so viel heißt wie schnelle Augenbewegung, wo wir im Schlaf unsere Augen sehr stark bewegen. Und dort sind sehr starke Hirnaktivitäten. Und das ist auch die Zeit, wo wir meistens träumen, wo wir interessante Sachen träumen. Dies ist meistens am Ende des Schlafs, gegen Ende. Und da können wir echt verrückte Sachen träumen. Und genauso habe ich mir auch gedacht, Mensch, manchmal kann es echt Themen geben, wo ich komplett am Schlafen bin, wo ich komplett mit meinem Bewusstsein weg bin, abgeschaltet. Und ich träume mir es irgendwie so, wie es mir gefällt. Ich träume mir es, dass es schon so passt. Vielleicht lege ich auch die Bibel so aus, wie es mir passt. Und deswegen wollte ich auf so ein paar Punkte eingehen, die uns vielleicht auch betreffen können. Wie sieht es denn mit deinem Umfeld aus? Hast du ein Herz für Menschen? Wir sind ja jetzt in der Predigtreihe Mission. Liebe in Aktion wird kommen. Zwei Missionare werden kommen, die von Afrika erzählen werden. Und es geht hier nicht nur um Afrika. Ich war ja selber auch schon zweimal auf einem Missionseinsatz in Afrika. Aber mir geht es einfach nur um Menschen. Denn Gott hat dich ja jetzt hier hingestellt, da wo du jetzt bist, ein Segen zu sein. Und Jesus Herz, es bricht für Menschen. Es bricht für Menschen. Manchmal erlebe ich das auch, wenn ich einfach spazieren gehe, wenn ich Auto fahre und ich sehe Menschen am Straßenrand, dass ich auf einmal merke, dass Gott mir so eine Liebe für diesen Menschen gibt, den ich gar nicht kenne. Oder dass Gott mir eine Liebe gibt für Arbeitskollegen, für Freunde um mich herum. Hast du ein Herz für Menschen? Hast du ein Herz dafür, dass sie Jesus kennenlernen? Dass er sie verändert? Wie sieht es aus mit deinem Alltag, mit deinem Lebensstil? Lässt du deinen Charakter schleifen? Wie sieht es aus mit Egoismus? Kümmern wir uns nur um uns selber? Wie sieht es aus mit Vergleichen? Vergleichen wir uns mit anderen? Sind wir abhängig von Social Media? Wovon lassen wir uns beeinflussen? Und wie sieht es aus in der Gemeinde? Ich habe ein paar Punkte von mir von der Gemeinde genannt, wo ich in der Gemeinde Fehler gemacht habe. Aber ich will uns auch ermutigen in unserer Gemeinde. Lasst uns ermutiger sein. Lasst uns gegenseitig ermutigen. Lasst uns nicht gegenseitig vergleichen und darauf schauen, wie andere hier ihr Christentum leben. Nein, lebe du deinen Glauben. Lebe du mit Jesus. Lass dich ermutigen von ihm. Und darauf möchte ich heute eingehen. Wie können wir wach werden, wenn wir in manchen Punkten schlafen können? Wie können wir neu aufstehen, wenn wir im Tiefschlaf sind? Und wir kriegen es manchmal gar nicht mit, dass wir schlafen in manchen Punkten. Und da habe ich uns ein paar Wachmacher mitgebracht. Und zwar eine Person, Stock und Stein, Wasser und Menschen. Und ich starte mal mit der Person. Die Person ist Jesus. Ich glaube, das war klar. Man sieht es in der Geschichte vom Garten Gethsemane. Wenn du anfängst, mit Jesus in einer Beziehung zu leben, wenn du in deinem stillen Kämmerlein zu Hause sitzt und dir Zeit mit Jesus nimmst, ich bin davon überzeugt, dass Jesus dich ermutigt, dir Zuspruch gibt, aber er auch sagen wird, Philipp, du schläfst in diesem Punkt. Und ich glaube, da ist die Beziehung zu Jesus so wertvoll, dass er Raum bekommt in unserem Leben, Raum bekommt in unserem Alltag, Dinge anzusprechen, in denen wir eingeschlafen sind. Der nächste Punkt sind Stock und Stein. Wenn man mit einem Stein aufgeweckt wird, ist es, glaube ich, sehr schmerzvoll. Und mir ist da die Geschichte eingefallen, dass ich, als ich Kind war, habe ich eine neue Digitalkamera bekommen und manche wissen es, ich habe ja so ein Hobby mit Filmen und da fing es an, ja, ich wollte mit der Kamera ein Video machen und ich sah, wie mein Bruder im Bett so richtig schön entspannt schlief so. Und dachte mir, jetzt einfach hinrennen, auf ihn draufspringen, mit den Knien drauf und dann mal schauen, was passiert. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe, was passieren würde, aber ich bin auf ihn hingerannt mit der Kamera und bin auf ihn draufgesprungen, habe es so in sein Gesicht gehalten und was kam dabei raus? Ja, so richtig in die Kamera, so richtig laut, ne, hat er richtig geschrien. Also das konnte ich mir natürlich dann immer im Loop anschauen. Es war immer schön, immer wieder so. Ja. Das war Freude. Aber wenn du von einem Stein geweckt wirst, ich glaube, das ist sehr schmerzvoll. Das kann richtig, richtig wehtun. Und was ist mit Stock und Stein gemeint? Gottes Wort. Als Stein, als Fundament. Gottes Wort ist unser Fundament. Es ist die Grundlage unserer Erkenntnis von Gott. und der Liebe von Jesus Christus zu uns Menschen. Und sie ist auch unser Maßstab, deswegen auch Stock. Ja, ist unser Maßstab, an dem wir unser Leben und auch unser Handeln daran messen dürfen. Lass die Bibel als zu deinem Fundament werden und nicht zum Stein des Anstoßes. Ich glaube, wenn wir die Bibel auch lesen, kann es auch sein, dass es zum Anstoß wird. Und dass du merkst, oh, es ist unangenehm, was da drin steht. Aber wenn wir die Bibel auf fruchtbaren Boden fallen lassen, ich glaube, das ist sehr wohltuend, sehr heilend für uns. Ich habe den Bibelvers aus Epheser 5, 25. Da heißt es, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben habt, um sie zu heiligen, sie reinigen durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen hat, sondern dass sie heilig und tadellos ist. Und was für mich so wichtig geworden ist, ist in der Elberfelder Übersetzung dieses reinigend durch das Wasserbad im Wort. Was für ein schöner Ausdruck ist das in der Elberfelder Übersetzung. Reinigend durch das Wasserbad im Wort. Wir hatten in der alten Wohnung nur eine Dusche und meine Frau wollte immer eine Badewanne. Jetzt sind wir umgezogen, haben sogar zwei Badewannen. Richtig schön. Aber was für ein schönes Bild ist das. Reinigend durch das Wasserbad im Wort. Richtig in Gottes Wort zu baden und sich reinigen zu lassen. Nicht mal kurz aufschlagen, dieses, hey, mal gucken, was Gott für mich hat, kurz aufschlagen, oh nee, ist blöd, wieder zu, fertig. Nein, richtig in Gottes Wort baden. Und ich merke auch das immer wieder, wenn ich in Gottes Wort lese, dass auf einmal manchmal auch ganz andere Punkte Gott in mir groß werden lässt. Und ich nochmal eine ganz andere Liebe für Freunde, eine ganz andere Liebe nochmal für meine Frau zum Beispiel merke, dass Gott mich näher bringt. Das tut Gottes Wort, es führt immer zu Einheit, es führt zu Liebe. Gott spricht durch sein Wort zu uns. Und das nächste Bild ist Wasser. Wenn man mit Wasser geweckt wird, ich glaube, dann wird man sofort wach. Das ist der Klassiker in Filmen, ja. Eimer Wasser, da ist man sofort wach. Und Wasser ist für mich das Bild von Heiliger Geist. Heiliger Geist als Dynamik. Wasser ist nicht stand, sondern ruhig, sondern im Meer ist es immer dynamisch. Und das ist für mich so ein klares Bild von der Heilige Geist. Er lebt in uns. Das ist eine Person, eine lebendige Person. Und er überführt uns auch von Sünde, er überführt uns auch vom Schlaf. Und er wirkt lebenserneuernd und lebensverändernd in uns. Er wirkt Wunder und möchte in uns selbst auch aktiv sein. Und der letzte Punkt sind Menschen. Menschen, die uns ermutigen. Ich glaube, Menschen können uns manchmal richtig aufwecken vom Schlaf. Wenn man richtig weg ist, können die einen richtig aufwecken. Weil wenn du schläfst, dann schnarchst du manchmal. Also es gibt so manche Personen, die können richtig einen Schwarzwald abholzen. Ja. Und ich kann das auch manchmal. Nicht immer, aber manchmal kann ich auch schnarchen. Und auch dann kommt meine Frau und sagt, Philipp, du schnarchst. Und da ist es auch gut, wenn du Freunde hast in deiner Umgebung, in der Gemeinde, zu denen du ehrlich sein darfst, mit denen wir Beziehungen pflegen, wo wir in unseren Hauskreisen sind und die dir auch sagen dürfen, hey, du schnarchst. Und jetzt nicht so von wegen, ne, mag dich nicht, hör auf damit, sondern weil ich dich liebe, weil ich Gutes für dich will, sage ich dir das. Hey, du schnarchst. Und Gott will, dass du nicht mehr schnarchst. Also jetzt nicht wirklich schnarchen, aber ihr wisst, was ich meine. Für mich hat es so gut getan, dass ein Freund auch zu mir gekommen ist und gesagt hat, hey Philipp, ja, es gibt auch in deinem Leben und es gibt auch in meinem Leben, ich bin nicht perfekt, gibt es Punkte, wo ich merke, ja, ich schnarche manchmal. Und er hat mir auch gesagt, Philipp, manchmal schießt du auch übers Ziel hinaus. Ihr wisst, ich mache gerne Witze und mit guten Freunden mache ich noch viel lieber Witze und da kann ich auch manchmal übers Ziel hinausschießen und das sogar auch in der Gemeinde. Und das ist wertvoll für mich, dass mich auch ein Freund aufmerksam gemacht hat und gesagt hat, hey, da darfst du drin wachsen. Und genauso dürfen auch in deinem Leben Menschen dich aufmerksam machen und dich aufwecken lassen. Und der letzte Punkt, den ich so uns mitgebe, ist, sei wachsam. Und sei ein Unterschied. Und ich glaube, diese Punkte sind immer in einem Kreislauf. Bereiche in unserem Leben, wo wir wach sind, wo wir Vollgas geben. Genauso gibt es Bereiche, wo wir einschlafen. Oder vielleicht auch Bereiche, wo wir richtig weg sind, richtig schlafen. Und Gott will uns immer wieder aufwecken. Den Vers, den ich dafür rausgesucht habe, ist 1. Korinther 16, Vers 13. Da heißt es, seid wachsam. Das ist unser Trauvers übrigens. Seid wachsam. Haltet unbeirrt am Glauben fest. Seid mutig und seid stark. Lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe leiten. Englisch finde ich das noch stärker, weil da heißt es Act like men für die Männer unter uns. Ja, handelt wie echte Männer. Und auch da, hey, will uns Männer auch mal ermutigen. Ja, wir dürfen wie Männer handeln. Das sagt auch Gottes Wort. Hier ist nicht einfach nur Gefühlsduselei. Nein, wir dürfen auch Stärke zeigen. Wir dürfen auch standhaft sein. Seid wachsam. Schlaft nicht ein. Ich glaube, Gott ruft uns aus, wach zu sein. Nicht taub, keine Taubheit, keine Gemütlichkeit, keine Passivität zu zeigen, sondern wach zu sein. Voll da. Ich bin davon überzeugt, Jesus will seinen Jünger in dieser Situation im Garten Gethsemane etwas klar machen. Sie stehen in einem geistlichen Kampf und sie sehen es nicht. Sie sehen es nicht. Aber Jesus ist in diesem Kampf und er weiß, spätestens wenn Jesus am Kreuz hängt, werden sie genauso in einen Kampf hineinkommen und in einer Drucksituation und sie werden Angst erleben. Sie werden Traurigkeit erleben. Sie werden Verfolgung erleben. Und da ist es gut für sie, dass sie sich vorbereiten, dass sie beten. Genauso dürfen wir bereit sein. Wir dürfen wach sein und wissen, ja, wir haben manchmal wirklich in uns einen Krieg, wo es darum geht, wo es um dein Leben geht und um mein Leben. Die Band darf schon nach vorne kommen. Ich bin eigentlich schon ziemlich schnell und ziemlich weit vorangekommen. Aber mir ist in der Vorbereitung noch so ein Bild groß geworden. Und das ist das Bild von offenen Gefäßen und riskante Pläne. Offene Gefäße und riskante Pläne. Wir dürfen uns als offene Gefäße hinstellen und bereit sein, in jedem Moment, wo Gott durch uns wirken möchte, dass wir da sind, dass wir bereit sind, uns auch füllen zu lassen von seinem Heiligen Geist, füllen zu lassen von seinem Wort, füllen zu lassen von dem, was er für uns bereithält. Und uns auch trauen, riskante Pläne, riskante Wege zu gehen. Ja, auch mal einen neuen Dienst auszuprobieren, auch mal in der Gemeinde neue Schritte zu gehen. Nicht unbedingt in einem Dienst, aber alleine schon, wie wir in der Gemeinde auftreten. Dass du sagst, ja, ich will Menschen ermutigen. Ich will auch meinen Pastor ermutigen. Und ich habe mir so aufs Herz geschrieben, ich möchte Menschen auch im Gottesdienst ermutigen. Ich möchte nicht passiv da sitzen, sondern ich bin auch nicht der Typ, der in der Predigt so die ganze Zeit ruft, ja Mann und richtig gut und du machst es. Ne, das mache ich auch nicht, aber manche sind so der Typ dafür. Aber ich möchte auch nicht passiv da nur noch rumsitzen, sondern ich habe mir zumindest auf die Fahne geschrieben, ich will wenigstens nicken und sagen, ja, da bin ich dafür. Das sehe ich genauso. Du machst es gut. Geh voran. Geh weiter. Und genau diese Kultur möchte ich prägen. Möchte ich in meiner Gemeinde prägen. Und gut über alle reden, die in der Gemeinde ihren Dienst tun. Ich will ein Ermutiger sein in meiner Gemeinde. Wie wäre es, wenn du mal etwas riskierst? Wenn du mal etwas riskierst, auch in deiner Gemeinde. Zu klatschen, wenn keiner klatscht. Aufzustehen, wenn keiner aufsteht. Die Hände zu heben, wenn keiner die Hände hebt. Wenn Gott dich herausruft, dann riskier es. Er möchte dich weiterbringen. Er möchte dich ermutigen, einen Unterschied zu machen. In deinem Leben, in deiner Gemeinde, in deinem Umfeld. Lass uns doch zusammen aufstehen. Wir wollen jetzt eine Zeit haben, wo wir darauf reagieren. Wir dürfen gerne unsere Augen schließen und uns bewusst nochmal darauf einlassen, was ich am Anfang gesagt habe. Wo behandeln wir Gott vielleicht schlechter als Menschen? Und wo schlafen wir manchmal ein? In welchem Bereich unseres Lebens können wir manchmal einschlafen? Titus 3, Vers 3 schreibt, früher waren nämlich auch wir, wie alle anderen Menschen, ohne Einsicht und Verständnis. Wir verweigerten Gott den Gehorsam, gingen in die Irre und wurden von allen möglichen Leidenschaften und Begierden beherrscht. Bosheit und Neid bestimmten unser Leben. Wir waren verabscheuungswürdig und einer hasste den anderen. Doch dann ist die Güte Gottes, unseres Retters, und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden. Und er hat uns gerettet. Nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie es vor ihm recht ist, sondern weil es einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte. Durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen gemacht. Das ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes geschehen, den Gott durch Christus Jesus, unseren Retter, in reichem Maß über uns ausgegossen hat. Durch die Gnade Gottes gerecht erklärt, sind wir jetzt also entsprechende Hoffnung, die er uns gegeben hat, Erbe des ewigen Lebens. Oh, lass dir das heute Morgen nochmal sagen. Du bist Erbe des ewigen Lebens. Gott hat dich erwählt. Nein, nicht, weil du es verdient hast, sondern weil er es wollte. Er hat dich berufen. Er hat dich nicht befähigt. Er hat dich berufen. Und er befähigt die Berufenen. Wenn du sagst, ich bin bereit zu gehen, dann wird er dir auch die Fähigkeit geben, alles zu tun, was er von dir möchte. Aber in erster Linie will er, dass du berufen bist. Er beruft dich. Er hat dich für gerecht erklärt. Er hat dich erwählt. Und ich wünsche uns, dass wir uns bewusst werden in unserem Alltag. Ich bin erwählt. Was es heißt, dass Jesus alles für uns gegeben hat, dass er sein Leben für uns am Kreuz gegeben hat, sodass wir frei sein können von Sünde, frei sein können von Schuld. Oh, ich wünsche mir, dass wir aufwachen in manchen Bereichen, dass wir wieder neu uns aufmachen, aufzuwachen in Bereichen, wo wir vielleicht tot sein können. Und diese Frage möchte ich so als ersten Aufruf uns stellen. Hey, in welchem Bereich bist du vielleicht am Einschlafen oder schläfst? In welchem Bereich möchte Gott jetzt gerade in deinem Herzen neu dir zeigen, dass es vielleicht an der Zeit ist, diesen Bereich anzugehen? In diesem Bereich vielleicht Menschen auf neue Art und Weise zu lieben in deinem Umfeld. Wisst ihr, wir haben so in der Vorbereitung, hat uns Gott so groß gemacht, dieser Punkt. Vielleicht will Gott dir einen Bereich zeigen, wo du schläfst und du fühlst dich sogar wohl in diesem Bereich. Es ist angenehm, es fühlt sich so gut an. Es ist irgendwie wie im Schlaf, so schön. Ja? Vielleicht ist es in deiner Arbeit, dass du doch eigentlich so gut klarkommst mit deinen Arbeitskollegen und du fühlst dich eigentlich so wohl. Auch zu Hause mit deinem Charakter hat keiner ein Problem damit. Es ist da alles in Ordnung. Du fühlst dich einfach so gut damit. Aber Gott möchte dir zeigen, hey, ich will da arbeiten. Ich will da etwas verändern. Vielleicht gibt dir Gott ein ganz neues Herz für dein Umfeld, auch für deine Arbeitskollegen und zeigt dir auf einmal auf, wo doch Missstände da sind, wo doch auch Traurigkeit da ist. Und dass diese Menschen Jesus noch nicht kennen. Dass sie es noch nicht erlebt haben, was es heißt, echten Frieden zu haben, echte Freiheit zu haben, echte Freude zu haben, ein Leben in Fülle. Hey, wenn uns das mal wieder bewusst wird, dass Jesus ein Leben in Fülle für dich hat, und das ist kein Schlafen in Fülle, nein, es ist ein Leben in Fülle. Gott ruft dich darauf, wach zu sein. Und er sagt, wach auf, jetzt ist die Zeit des Kämpfens um dein Herz, um deine Seele, um deinen Charakter, und auch um die Menschen um dich herum. Jetzt hast du die Chance. Lass sie nicht vergehen. Menschen lässt Gott in dein Umfeld stellen, damit du ein Zeuge für sie bist. Damit du Gottes Liebe ihnen weitergeben kannst. Und Leute, es ist ein Segen. Gott beschenkt dich. Er beschenkt dich so sehr mit allen guten Gaben, die er für dich bereithält. Erzähl mir nicht, dass du nicht gesegnet bist. Gott hat dich mit so vielen Dingen gesegnet. Mit einem Zuhause, mit einem Dach über dem Kopf, mit Essen, mit Geld. Und jeder Segen von Gott ist auch gleichzeitig ein Auftrag. Ihr sollt meine Zeugen sein, sagt er in der Bibel. Wir dürfen es für uns annehmen. Wir wollen ein Zeuge sein. Deswegen will ich dich fragen, hey, wenn du sagst, ich habe einen Bereich in meinem Leben, wo ich vielleicht schlafe, sei es vergleichen, sei es das, was ich angesprochen habe, sei es Egoismus, sei es vielleicht auch in der Gemeinde, wo du merkst, dass Gott in dir arbeiten möchte, dann will ich dich ermutigen, einfach die Hand zu heben und zu sagen, Herr Gott, ich habe auch in meinem Leben Bereich, wo ich merke, da kann ich richtig schlafen. Da kann ich mich richtig um mich selber kümmern. Und manche Themen sind mir so egal. Danke. Herr, ich danke dir für jeden Einzelnen, der seine Hand gehoben hat. Und auch jeden Einzelnen, der im Herzen seine Hand gehoben hat, Herr. Herr, dass wir uns wieder neu aufmachen, auch mutig zu sein. Nicht nur im Gottesdienst zu sitzen und einfach nur den Heiligen Geist zu spüren und mit einem guten Gefühl nach Hause zu gehen, sondern zu sagen, ja Gott, ich will einen Unterschied machen. Ich will nicht schlafen, ich will wach sein. Ich will wach bleiben, auch im Alltag. In jedem Bereich meines Lebens will ich ein Zeuge sein von dir. Herr, ich bitte dich für neuen Mut, neue Kraft. Ich bitte dich für leere Gefäße und riskante Pläne, Herr. Für jeden Einzelnen in diesem Gottesdienst, dass wir uns neu herausrufen lassen von dir in unserem Alltag, in unserem Gottesdiensten. und wo wir auch sind, Herr, uns herausrufen zu lassen von dir in ein neues Leben hinein. Amen. Und ich will noch einen zweiten Punkt ansprechen. Wir dürfen immer noch die Augen geschlossen halten. Vielleicht bist du auch hier und sagst, hey, ich bin bereit. Ich bin bereit und ich habe ja eigentlich alles. Und ich möchte auch meinen Dienst tun in der Gemeinde, meinen Dienst tun im Alltag. Aber irgendwie fehlt mir die Vision. Irgendwie fehlt mir den großen Plan, den ich tun soll. In welchem Bereich soll ich denn überhaupt mitarbeiten? In welchem Bereich? Wie soll ich denn Menschen ansprechen? Wie soll ich in der Arbeit für andere da sein, ein Zeugnis sein? Wie soll das alles funktionieren? Und das Schöne ist, Gott hat eine Vision für dich. Gott hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Und wenn du sagst, ja, mir fehlt diese Vision, mir fehlt dieser Blick dafür, für das große Ganze, der Blick, wie Gott mich gebrauchen kann, auch du darfst mal deine Hand heben. Herr, wir danken dir dafür, dass du einen wunderbaren Plan mit jedem Einzelnen hast, Herr. Danke, Jesus, dass du große Pläne mit uns hast und dass du uns gebrauchst, Herr. Im Alltag, in der Gemeinde, im Gottesdienst, egal wo wir sind, Herr. Und so bitte ich dich, Herr, für eine neue Vision, Herr, für jeden Einzelnen, Herr. Dass du uns zeigst, was du mit uns vorhast, Herr. Und dass wir auch den Mut haben, Schritte zu gehen im Glauben. Mut haben, Schritte zu gehen mit dir, Jesus, in ein neues Leben hinein, Jesus. Und dass wir nicht darauf warten, dass eine große Hand vom Himmel kommt und genau schreibt an der Wand, was wir tun sollen, sondern dass wir einfach von deinem Heiligen Geist geführt in neue Wege hineingehen, Jesus. Und dein Heiliger Geist in uns die Herzen weich macht für Bereiche, Herr, wo wir hineingehen dürfen. Auch wenn wir manchmal planlos hineingehen, aber dass du uns dazu herausrufst, uns zu bewegen, Herr. Danke, Herr, dass du unser Herzen berührst und uns eine neue Vision schenkst, Herr. Halleluja. Amen.